Herzlich willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mein Name ist Verena Tschudi und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, damit du auch an dich selber glaubst und dir das Leben erschaffst, das du dir wünschst. Meine Lieben, ich habe heute eine ganz spezielle Frau für euch für ein Interview eingeladen, und zwar ist das Sonja Piontek. Sie hat ein super bewegtes Leben und sie hat schon ganz viele verschiedene Stationen durchlaufen, die sie uns hoffentlich erzählen wird im Interview. Und deswegen möchte ich uns auch nicht mehr länger aufhalten. Ich hoffe, dass ihr einiges an Inspiration auch mitnehmen könnt von diesem Interview und euch einfach auch so diesen Horizont erweitert und euch überlegt, hey, wenn sie das alles machen kann, dann könnte ich ja vielleicht auch irgendwas in diese Richtung machen. Hallo Sonja, es freut mich total, dass du heute bei mir im Podcast bist. Du bist ja eine Frau, zu der sehr viele aufschauen, und ich werde dich heute die ganzen Sachen fragen, die dich alle fragen wollen, und ich darf heute.
Super. Erstmal danke, dass ich hier sein darf, liebe Verena. Danke für die Einladung, und ich kann nur sagen, Feuer los, ich bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, für alle, die dich noch nicht kennen, Sonja Piontek, du hast einiges schon erlebt in deinem Leben. Und vielleicht kannst du dich zuerst mal ein bisschen vorstellen, dass man dich einordnen kann.
Sehr, sehr gerne. Also sehr buntes Leben schon gehabt zu sehr frühen Jahren. Bin als Eineiger Zwilling in München geboren, habe dann ein paar Jahre in meiner Kindheit in Österreich verbringen dürfen, wirklich richtig auf dem Berg wie Heidi auf der Alm. Und meine Eltern haben sich dann getrennt. Ich betrachte mich aber nicht als Scheidungskindopfer, sondern ich habe in dieser Zeit ein wundervolles Geschenk bekommen. Nämlich hat sich meine Mutter neu verliebt in eine Frau. Und ich habe heute zwei Mütter und einen Vater. Und es ist ja auch immer so eine Frage der Einstellung. Wie geht man mit herausfordernden Situationen um? Bin dann zum Studieren nach Passau gegangen, dann im zweiten Semester mit einem Stipendium der indonesischen Staatsregierung nach Indonesien gegangen. Stipendium war überschaubar, es waren damals 35 Mark plus das Visum. Aber es war eine unglaubliche, monatlich bitte. Und es war eine unglaubliche Möglichkeit, habe dort in einer javanischen Familie, muslimischen Familie mit vier Brüdern gelebt. Eine ganz intensive kulturelle Erfahrung für mich auch und die mich sehr geprägt hat, auch für mein Leben. Bin dann nach dem Vordiplom, wollte ich ein Praktikum machen, hatte dann die gute Idee, zu einer internationalen Firma zu gehen, damit es halt auch auf dem Lebenslauf irgendwie Sinn macht, sich gut anfühlt, und bin zu BMW gegangen. Jetzt bin ich aus München, bin, ich glaube, 3 Kilometer von der Konzernzentrale geboren. Und ich habe mir dann aber eingebildet, in Neuseeland meinen Einstieg in die BMW-Welt zu haben. Mhm. Bin für 5 Monate für ein Praktikum runtergegangen, habe dann nach 2 Monaten das völlig überraschende Angebot bekommen, eine Festeinstellung zu bekommen, und habe genau eine Millisekunde überlegt. Mir war in dem Moment klar, ja, das mache ich. Natürlich mit der Herausforderung, ich musste das Studium dann länger unterbrechen, musste da Lösungen finden. Aber mir war in dem Moment klar, es ist eine Riesenchance. Habe dann dort das Event- und Relationship-Management übernommen, noch zu Studienzeiten, und war dann in Summe fast 2 Jahre im Paradies. Bin dann schweren Herzens wieder nach Deutschland zurückgegangen, weil ich wirklich auch meinen Studienabschluss haben wollte. Habe das dann in relativ schneller Rekordzeit runtergerissen, muss man einfach sagen. Also nach einer wirklich vollwertigen Berufserfahrung schon war das Thema Studium dann nicht mehr das, was mich so ganz richtig begeistert hat. Habe dann angefangen, auch meine Karriere bei BMW dann letztendlich in München zu starten. Bin dann ein paar Jahre später mit meinem damaligen Partner für BMW nach China gegangen, nach Peking. Wir haben dann 3 Jahre im Reich der Mitte gelebt. War eine faszinierende Zeit. Unglaublich bunt, unglaublich erlebnisreich. Teilweise auch wahnsinnig ermüdend, weil China ist fantastisch, bunt, laut, leuchtend, aber es zieht ja auch ganz schön Energie. Und war aber in Summe eine ganz tolle Zeit. Dann wieder zurück nach Deutschland gegangen, dort auch viele tolle Karriereentwicklungen gehabt, aber durchaus auch ganz schöne Karrieredämpfer gekriegt. Also ich habe auch in der Konzernwelt wirklich alles miterlebt, von bösester Vetternwirtschaft über, also Machenschaften, wo man einfach sagt, braucht's einfach eigentlich nicht. Aber ist halt, glaube ich, irgendwo mit in so einem großen Konzern einfach mit drin. Und wenn du 100.000 Leute auf einen Haufen wirfst, ist halt nicht jeder mit denselben Werten ausgestattet wie du selbst. Letzten Endes habe ich das Angebot bekommen, als Marketingdirektorin für BMW Asien nach Singapur zu gehen. Das war für mich so karrieretechnisch echt Dream come true.
Sag mal kurz, wie alt du da warst dann?
Da war ich 14, da war ich 38. 37, 38. Mhm. Und das war wirklich, also das war ein Riesenkarriereschritt nochmal und für mich wirklich ein echt erfüllender Schritt auch. Habe dann in der Zeit sehr viel bewegen können, bin wirklich aufgegangen in der Position, habe aber auch in der Zeit gemerkt, wie oft ich auch damit kämpfen musste, die einzige Frau im Boardroom zu sein, die jüngste im Boardroom zu sein. Und auch jetzt bin ich vom Typ her einfach, ich bin naturell, ich denke sehr schnell. Ich habe sehr schnell, sehe ich Dinge sehr klar, seien es Opportunities, seien es aber auch Themen, die nicht gehen und spreche darüber sehr offen. Ist in der Konzernwelt nicht unbedingt immer das, was mit Riesenapplaus belohnt wird, vor allen Dingen nicht, wenn du eben die Jüngste bist und die einzige Frau im Boardroom. Und ich hatte da in Singapur eine ganz tolle Zeit, bin viel in der Region auch gereist, habe ganz viele tolle Dinge in die wirklich kreieren dürfen, habe viele neue Konzepte entwickelt, die dann auch weltweit adaptiert wurden. Und es war dann aber irgendwann für mich auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie geht's weiter? Es war mir zu viel Lebenszeit, die auch in politischen Diskussionen verschwendet wurde. Es waren, je höher du in so einer Karriere kommst, umso mehr wirst du oft auch zum Spielball. Und es war dann bei mir auch so ein ausschlaggebender Punkt, wo es auf einmal hieß, Piontek, wir brauchen Sie in 2 Wochen in Korea. Wo ich sagte, also, und dann kam noch dazu, Sie sind unsere asiatische Waffe. Ich sage, ich bin keine Waffe, ich verstehe Asien sehr gut, ich habe unglaublich viel Respekt vor den verschiedenen Kulturen, aber ich bin keine Waffe. Und ich habe dann eine sehr große Beförderung abgelehnt, weil ich mich in der Zeit gerade von meinem Partner getrennt hatte und gesagt habe, ich möchte jetzt nicht schon wieder in ein neues asiatisches Land ziehen. Es wäre jetzt mein drittes asiatisches Land gewesen, nach Indonesien, China, mein viertes, Indonesien, China, Singapur. Und ich gesagt habe, ich fühle mich gerade hier wohl. Und das war interessant, die Reaktion. Ein Nein hat es auf diesem Level nicht mehr zu geben. Und da kamen dann ein paar Sachen aufeinander, wo ich für mich gemerkt habe, es ist Zeit, meine Flügel freier auszubreiten und höher zu fliegen, aber mit einem anderen Aufwind. Und ich habe dann schweren Herzens gekündigt, ohne Abfindung, ohne dickem Farewell-Paket, sondern wirklich aus eigener Kraft heraus, weil ich gespürt habe, für mich ist jetzt ein neuer Part, eine neue Zeit in meinem Leben. Bin in Singapur erstmal geblieben, habe mich dort selbstständig gemacht, hatte überhaupt keinerlei unternehmerische Erfahrung, also auch familiär nicht. Das war schon auch ein interessanter Part. Und das Interessante daran war, mein gesamtes Umfeld in Deutschland hat unisono eine Sache gesagt, nämlich, du kannst doch bei BMW nicht kündigen. Du kannst doch aus dieser Funktion nicht kündigen. Und mein gesamtes asiatisches Umfeld, und zwar aus wirklich ganz unterschiedlichsten Kulturen, haben alle gesagt, genial, klasse, was machst du? Und es ist eben so, es zeigt mal wieder so deutlich, wie viel Einfluss auch unser Umfeld auf uns hat. Und ich glaube zu behaupten, es wäre mir nicht gelungen, den Mut aufzubringen, zu gehen, wäre ich in Deutschland gewesen.
Ja.
Aber in diesem befruchtenden, an mich glaubenden, motivierenden Umfeld, da wusste ich, ich kann das. Ich kriege das hin. Und ich habe dann wirklich, ich habe im ersten Jahr der Selbstständigkeit mein Gehalt bei BMW gematcht, was mir in Deutschland niemand zugetraut hätte. In Asien war es eher wie, du hast es nicht gedoppelt. Und war aber, ich muss sagen, ich war in einem so schönen Höhenflug. Es hat sich so richtig angefühlt und so effortless. Also ich habe wirklich gefühlt, einfach nur das gemacht, was mir Freude gemacht hat, mit den Menschen, die sich richtig angefühlt haben und habe wirklich, also meine ersten Kunden waren Großaufträge für Leica-Kamera, für Land Rover, für also wirklich auch Weltmarken. Dann hat sich parallel noch eine andere Tür geöffnet und ich habe die Möglichkeit bekommen, als Rednerin immer wieder auf Konferenzen eingeladen zu werden. Und irgendwann habe ich, also das war überhaupt nicht auf meinem Schirm, dass ich das mal beruflich auch mitmachen könnte. Mhm. Ich habe dann aber gesehen, hier öffnet sich eine Tür, habe dann mal so vorsichtig reingeguckt, habe mir gedacht, hey, probier es einfach mal aus, schnupper da mal rein, wohl auch mit dem ganz klaren Bewusstsein, wenn es mir nicht taugt, dann kann ich ja auch wieder den Schritt raus machen. Also nicht jede Tür, die man mal aufmacht, da muss man ja auch nicht in dem Zimmer dann verweilen. Bin dann eben durch diese Tür geschritten und habe sehr schnell unglaublich viel Freude daran gehabt. Mein erster Kunde war Google, eine globale Konferenz. Und es lief so genial, dass ich mir manchmal auch schon gedacht habe, was kann noch kommen, wie viel genialer kann es noch werden? Und dann kam 2020 und 2020 hat mich mit brutaler Wucht getroffen. Bevor Covid mir wirklich meine Selbstständigkeit erstmal in die Knie gezwungen hat, habe ich mein ungeborenes Kind verloren, wurde von meinem Partner verlassen und mir ist wirklich die Welt zusammengebrochen. Und das war eine Phase, die war richtig, richtig, richtig hart. Also ich habe auch noch nie in meinem Leben solchen Schmerz empfunden. Ich hatte viele Herausforderungen schon gehabt, aber noch nie sowas Massives erlebt. Und im Nachhinein sage ich aber, das war eins der größten Geschenke, die ich je bekommen habe, weil ich es angenommen habe und weil ich für mich irgendwann beschlossen habe, ich möchte aus diesem Tal der Tränen wieder raus. Ich möchte für mich wieder glücklich sein. Ich möchte wieder zufrieden sein. Ich möchte wieder erfolgreich sein. Ich möchte wieder lachen und leben und fröhlich sein und mich dann, ja, wie so ein kleiner Phönix aus diesem Aschehaufen wieder rausgearbeitet habe. Das waren viele, viele, viele Schritte. Und ich bin heute, 3 Jahre später, an einem Punkt, wo ich sage, ich lebe ein so wundervolles, wesentlich tieferes, schöneres, also wirklich tiefgreifenderes Leben. Bin beruflich wieder erfolgreich, habe eine neue Liebe gefunden mit einem bezaubernden Menschen. Und es ist... ja, es war gut, dass es passiert ist, aber es hat wehgetan. Und ich glaube, das ist ja oft so, der ein oder andere, der jetzt gerade hier zuhört, wird sich wahrscheinlich damit auch sehr stark identifizieren können. Es passieren im Leben Dinge, die wünscht man sich nicht, die treffen einen völlig unerwartet und die treffen einen so hart, dass man wirklich auch mal denkt, hey, wie komme ich hier wieder raus? Komme ich hier überhaupt wieder raus? Und da aber zu sehen, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, und dass man da durchaus auch wirklich stärker rauskommen kann, wenn man es zulässt. Diese Reise ist einfach für mich eines der größten Geschenke überhaupt. Und auch ein Geschenk, was ich einfach gerne weitergebe an andere Menschen.
Ja, ich glaube, dass alleine das zu hören, dass dein Leben, wenn man es so von außen betrachtet, das schaut so schillernd aus. Und dann auch mal zu hören, hey, auch dich treffen Schicksalsschläge und auch total. Du kannst durch... absolute Krise durchgehen, davor sind wir alle nicht gefeit. Nee. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Ermutigendes.
Mhm. Ja, und auch einfach diese Gewissheit, also ich weiß auch heute, irgendwann wird mich wieder was treffen, sei es Todesfälle, sei es vielleicht auch Krankheiten, und es muss noch nicht mal mit mir sein, aber in meinem Umfeld, in dem Moment, wo du in menschliche Beziehungen gehst, dann sind irgendwann Verluste einfach leider auch mit Teil der gemeinsamen Wegstrecke. Und das Wichtige ist ja, dass man in solche Phasen dann mit einer, sei es nur Resilienz, sei es mit gefüllten Batterien, sei es mit den richtigen Werkzeugen, wie auch immer man das beschreibt. Aber es ist ja schon eine Frage, wie ich eben in schwierige Situationen hinkomme, um dann da auch besser durchzukommen.
Du hast jetzt Resilienz erwähnt. Ist das etwas, das du vorher schon aufgebaut hast, würdest du sagen, das ist eine Fähigkeit, die du schon gehabt hast, die dir dann geholfen hat in der Krise?
Ja, und also es ist wirklich so, ich habe über die Jahre, ich hatte meine Aufs und Abs. Ich würde auch im Nachhinein sagen, ich hatte ein Leben total auf der Sonnenseite. Aber wenn ich genauer hinschaue, da waren genügend auch ganz schöne Rumserle drin. Aber ich glaube, es war von Anfang an so, dass ich sehr schnell in meinem Leben gelernt habe und gespürt habe, einfach, wenn ich eine Sache von der positiven Seite betrachte, dieses Glas eben als halb voll betrachte statt halb leer, dann geht es mir persönlich besser. Ich hatte ja vorhin schon kurz dieses Beispiel genannt mit, ich sehe mich nicht als Scheidungskind, sondern ich sehe mich als ein Mensch, der das Geschenk von drei Eltern hat. Und so kann man ja in jeder Lebenssituation auch für sich entscheiden, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit einer Situation um? Was mache ich da für mich draus? Und ich habe auch in der Phase, wo es mir nicht so gut ging, habe ich ganz bewusst auch mich fokussiert auf das, was mich davor so stark gemacht hat. Also ich habe wirklich überlegt, hey, was sind meine Stärken? Was macht mir viel Freude? Wo bin ich gut drin? Dass ich zumindest, wenn ich weniger Energie habe, dann nur noch die Sachen mache, die mir viel Freude bereiten, die mir leicht fallen. Habe mir ganz bewusst überlegt, welche Menschen tun mir gut? Wer spendet mir Energie und wer zieht mir vielleicht gerade oder wer würde mir das letzte Quäntchen Restenergie ziehen? Da kann man ja sehr bewusst auch agieren. Und ich kann auch in einem Moment, wo ich gerade eben, wo es mir eigentlich grundsätzlich gut geht, kann ich ja trotzdem sagen, okay, meine Batterie ist vielleicht auf 75%. Die kann ich doch mal auf 90-95% hochfahren. Weil wenn es mich dann trifft, dann habe ich doch einen ganz anderen Puffer. Und wenn die Batterie aber auf 25 ist, wenn es mich trifft, dann tut es richtig weh.
Was es gibt, ein Persönlichkeitsmerkmal, das mir auffällt an dir.
Okay, da bin ich jetzt gespannt.
Das ist, wenn man so die verschiedenen Stationen von deinem Leben hört, dann, was mir auffällt, ist, du kommst immer wieder an einen Scheidepunkt, wo eine Entscheidung ansteht. Mache ich das oder mache ich es nicht? Mache ich es oder mache ich es nicht? Und etwas, was dich ausmacht, ist, dass du dich immer in Richtung Möglichkeiten lehnst, ja, versus Sicherheit.
Absolut.
Und das ist was, das ist wirklich einfach, was es offenbar dich auszeichnet, was ich sehr oft sehe. Menschen sind einfach auf der Skala zwischen Möglichkeiten und Sicherheit irgendwo. Also jeder Mensch ist irgendwo. Die einen sind eher im Bereich Sicherheit und die anderen irgendwo in der Mitte. Und du bist aber für mich sehr außen auf der Seite Möglichkeiten. Also du würdest immer die Möglichkeiten wählen und einfach vertrauen, dass die Sicherheit dann schon passt irgendwie. Und das ist genau, wie du so vieles realisiert hast, weil du einfach die Möglichkeiten beim Schopf gepackt hast und nicht auf Nummer sicher geblieben bist. Und Nummer sicher behält uns ja immer klein, behält uns immer in dem Altbekannten. Und das denke ich, das ist jetzt wirklich was, was ich hervorstreichen möchte, auch für meine Zuhörerschaft, weil wir können uns entscheiden. Das ist nicht ein
absolut
einfach ein Charakteristikum, mit dem wir geboren werden, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber wir haben immer noch sehr viel Entscheidungsfreiraum und das ist vor allem etwas, was wir trainieren können.
Richtig,
oder?
Man kann das wirklich lernen. Also wenn ich sage, ich möchte das Laufen anfangen, dann fange ich ja auch nicht an und melde mich beim Ironman in Hawaii an. Würde ich eh nicht reinkommen, aber dann nicht, kann
das
ich.
Das hätte ich dir jetzt aber zugetraut.
Nee, ich bin überhaupt keine Läuferin. Also bei mir ist es gerne mit zwei Rädern, mit vier Beinen, Reiten, Motorradfahren, Enduro fahren.
Beim Ironman muss man eh ein bisschen mehr als nur rennen.
Nee, aber du würdest eben nicht auf dem Level anfangen, sondern du würdest sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal eine Viertelstunde laufen. Bist völlig alle. Aber ein paar Wochen später, wenn du das jeden Tag machst, bist du vielleicht bei 20, 30, 40 Minuten. Irgendwann kommt der erste Halbmarathon. Und genauso ist es ja mit dem sich trauen, Möglichkeiten wahrzunehmen. Und ich muss sagen, ich hatte viele Situationen, wo mir brutal die Knie gegangen sind. Wo ich wirklich mit schwitzigen Händen, weichen Knien da saß und mich mein eigener Mut fast in die Knie gezwungen hat. Aber die Sache, die, also was mir unglaublich immer geholfen hat, und das ist was, das teile ich hier echt gerne, ist eine ganz einfache Frage. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und wenn man die sich mal wirklich ehrlich beantwortet, in den meisten Fällen ist ja das, was passieren kann, überhaupt nicht dramatisch. Vielleicht ist man ein kleiner Ego-Kratzer drin, vielleicht versenkt man mal ein bisschen Budget, Geld. Vielleicht kann man mal irgendwo, stößt man mal jemanden vor den Kopf, wenn es nicht so schlimm ist. Aber im Grunde genommen, auch mein Weggang von BMW, Ich habe meine Visitenkarte verloren, habe mein X6 abgegeben. Das hat schon ein bisschen wehgetan. War nicht mehr Marketingdirektorin eines Weltkonzerns. Aber was ist, also das Allerschlimmste, wenn mir meine Selbstständigkeit nicht gelungen wäre oder es mir keinen Spaß gemacht hätte, dann hätte ich entweder wieder angeklopft oder wäre zum nächsten Unternehmen gegangen. Als ich damals im ersten Semester von der Professorin angesprochen wurde für dieses sagenhafte Stipendium mit 35 Mark und dem Visum, da haben alle um mich herum gesagt, Sonja, das ist erst nach dem Vordiplom geplant. Und ich dachte mir nur, ja und? Es ist doch eine Möglichkeit. Es ist eine Wahnsinnschance. Und als ich dann aber im Flieger saß, da sind meine Knie dermaßen gegangen. Auf einmal wurde mir bewusst, außer Hallo, mein Name ist Sonja, kann ich eigentlich in der Sprache nichts sagen. Ich kenne die Kultur nicht. Ich war relativ unvorbereitet, weil das alles dann sehr schnell ging. Und da stand ich dann auf einmal in Bandung, Zentraljava, mit großen Augen und dachte mir nur, holla die Waldfee, wo bin ich hier angekommen?
Ja, und dann kannst du nicht einmal die Straßenschilder lesen.
Doch, doch, die schreiben Gott sei Dank. Also lesen kannst du schon, aber du kannst ja, sie
aber
sagen
verstehen nicht.
Ja, und ich habe gewohnt in der Jalan Tubagus Ismail Tiger Tiger Belas.
Okay, ja, ich werde mir das dann mal aufschreiben.
Nein, und das ist aber auch da. Ich hätte natürlich dann sagen können, okay, die Nummer war mir jetzt zu groß, aber ich habe mich auch da geöffnet, habe dann am zweiten Tag einen ganz bezaubernden Menschen kennengelernt, der zu meinem Bruder wurde. Und der Roller ist bis heute mein Bruder. Und ich habe dann ihm eben erzählt, dass ich jetzt für ein halbes Jahr hier bin und dass mein größter Wunsch wäre, in einer Familie zu wohnen. Und da ganz wichtig einfach, das kann ich nur immer wieder sagen, wenn ihr einen Wunsch habt, sprecht ihn aus. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich möchte bei dir und deiner Familie wohnen. Ich kannte den Kerl ja kaum. Sondern ich habe ihn kennengelernt, fand ihn sympathisch, habe einfach gesagt, das ist mein Traum. Ich würde hier so gerne in einer Familie leben. Und dann meinte er, warte mal kurz, ging telefonieren und kam dann kurz zurück und meinte, hast du heute Abend Zeit? Wir würden dich gerne kennenlernen. Ich habe gerade mit meinen Eltern gesprochen. Und dann kam ich da an abends und da war wirklich der Familienrat. Die Eltern und die vier Söhne saßen alle auf der Couch, um mich kennenzulernen. Und die Mutter meinte dann nach so einem, ich weiß nicht, ich glaube eine Stunde oder so saßen wir zusammen und sie guckte mir nur ins Gesicht und sagte, du bist die Tochter, die ich nie hatte. Ich heiße dich in unserer Familie willkommen. Und das, also mir kommen jetzt fast die Tränen. Aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich mich nicht getraut hätte. Und wenn ich auch nicht offen kommuniziert hätte, was mein Wunsch war. Und das dürfen wir. Und gerade als Frauen sind wir oft so, dass wir sagen, na ja, das Gegenüber wird's schon merken. Nein.
Ja, oder ich darf es nicht mal wollen.
Oh, ich darf es nicht mal wollen.
Und wollen und das, was ich will, das ist eh viel zu absurd. Ja.
Ja, und wenn ich es dann will, dann spreche ich es nicht aus, weil der andere spürt's schon. Der andere ist gerade an einem ganz anderen Punkt. Mental, der denkt gerade an was ganz anderes. Hätte ich damals auf der Straße in Bandung dem Roller nicht gesagt, wäre mein größter Traum, in einer lokalen Familie zu sein, dann wäre ich heute nicht Kind Nummer 3b einer javanischen Familie, zu der ich heute eine ganz enge Beziehung nach wie vor habe. Und das geht genauso im Beruf. Wie oft habe ich es erlebt und ich muss da sagen, da kann ich mich ganz, ganz massiv auch an der eigenen Nase immer wieder ziehen, gerade in den frühen Karrierejahren, dass du als Frau gerade sitzt du da und denkst dir, naja, wenn ich jetzt noch mehr Leistung bringe, wenn ich noch mehr tue, dann sehen sie es ja. Und ich war immer wieder dann in meiner und es sieht halt keiner. Es sieht überhaupt niemand.
Also sie sehen ihre Augen und Ohren ganz woanders.
Gesehen wird's schon, aber die Konsequenz, die du dir als Frau erhoffst, kommt halt nicht direkt immer. Und ich habe das in meinen späteren Karrierejahren mehrfach erlebt. In Gehaltsrunden, in Mitarbeiterbewertungsrunden, große Runde, das ganze Management-Team, auch mit HR dabei. Und dann wurden so aus den verschiedenen Abteilungen die ganzen Kandidaten dann einer nach dem anderen besprochen. Und regelmäßig kam der Satz, den müssen wir jetzt befördern, der fragt ja schon seit so langem, der nervt ja schon. Und ich stand immer da,
völlig fassungslos. Ja.
Und habe immer wieder dann in die Runde gefragt, Entschuldigung, vielleicht bin ich jetzt die Einzige, aber ich glaube nicht, dass wir diese Person befördern sollten, weil er danach fragt. Die Frage sollte sein, sind wir als Management-Team der Ansicht, dass er diese Beförderung verdient und dass sie sinnvoll ist? Und ich würde mal sagen, in 3/4 der Fällen, und ich wurde jedes Mal emotional in dem Moment fast abgeschossen, aber in 3/4 der Fälle, wenn ich diese Frage gestellt habe, wurde die entsprechende Person dann nicht befördert, weil klar war, der ist gar nicht bereit. Und genauso habe ich aber immer wieder bei anderen gefragt, diese Person ist ein bisschen ruhiger, aber ist das nicht der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin, die jetzt befördert gehört? Lasst uns doch mal wirklich anschauen, was dieser Mensch dem Unternehmen Gutes tut und wie man den entwickeln kann.
Ja.
Aber das zeigt einfach, also ich meine, wie absurd. Den müssen wir befördern, weil der fragt, der macht so einen Druck. Ja, geht's noch.
Aber ja, es funktioniert ich scheinbar. Ja, das funktioniert scheinbar. Und drum, ich sehe beide Seiten. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute im Management wie du, die wirklich auf andere Kriterien achten. Das braucht man und dort arbeitet man dran. Also ich arbeite dort dran ganz explizit. Ich gebe es zu. Das ist das, was ich tue den ganzen Tag. Und auf der anderen Seite müssen wir aber die Psychologie der Menschen verstehen. Und wir werden nicht die komplette Menschheit ändern. Nein. Und es wird immer Menschen geben, die halt das nicht so differenziert sehen oder einfach so wie das, was du gerade geschildert hast, das ist eigentlich auch der Normalfall. Dass die halt sagen, oh, diese Person, die drängt und die möchte und die zeigt ja auch Engagement und zeigt auch Ambitionen. Also komm, müssen wir der Person doch mal jetzt ein bisschen Futter geben. Es wird Zeit.
Ja. Und im Englischen gibt es ja diesen, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, diesen Spruch, it's the squeaky wheel that gets the oil.
Ja.
Das war, genau. Ja, und es ist so, der, der immer wieder Hallo, Hallo hier ruft, der kriegt die Aufmerksamkeit.
Ja. Und drum, ich glaube, wir müssen beides machen, zumindest ich, die Frauen, die ich unterstütze, denen sage ich, macht's beides. Auf der einen Seite habt's keine Scheu, wirklich auch mal pushy zu sein und wirklich was einzufordern und dran zu bleiben, was immer wieder zu sagen. Und auf der anderen Seite, wenn ihr in der Machtposition seid, dann macht es von mir aus besser. Natürlich macht es besser. Aber gehen wir nicht davon aus, dass die anderen, dass die diese ganzen Kapazitäten mitbringen und so weiter.
Nein, und es muss auch nicht. Aber wenn man es versteht, wie es läuft, da kann man ja schon so viel bewegen.
Ja.
Und es ist ja oft einfach, wenn du mit ein bisschen Verstand rangehst und siehst, wie agiert mein Gegenüber, wie denkt der, wie tickt der, dann hast du ja schon die halbe Miete drin.
Ja, also die Psychologie, nämlich wirklich auch das Unbewusste vom Gegenüber zu verstehen und dann zu steuern, das finde ich, das ist eine der großen Leadership-Fähigkeiten, weil dann können wir nicht nur die Leute führen, die unter uns sind, sondern auch die neben uns sind und die über uns sind und sonst alle, mit denen wir zu tun haben, dann wird's richtig spannend. Jetzt wissen wir von dir, wir wissen deine super spannende Karriere. Ich könnte dir noch 100 Fragen stellen da dazu. Und vielleicht werde ich dir zum Schluss noch die eine oder andere Frage stellen.
Gerne.
Aber was mich jetzt interessiert ist, was genau machst du jetzt? Also ich weiß das natürlich, aber die Leute, die den Podcast hören, auch noch mitkriegen, was du jetzt alles so machst und auch, wie sie dich finden können.
Genau. Also ich bin ein Mensch, ich bin von der Persönlichkeitsstruktur her ein vielbegabter High-Performer. Das heißt, das für mich wäre Höchststrafe, nur eine Sache zu machen. Deswegen habe ich wirklich auch in meinem neu kreierten Leben einige Bälle in der Luft. Und ich gehe auf darin. Ich habe nach wie vor meine Agentur, die auch Corona überlebt hat. Und wir machen mit der Agentur, machen wir ganz tolle Erlebnisreiseformate für Corporates. Und aber auch jetzt ab September diesen Jahres die erste Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei. Also wirklich, ich gehe persönlich als Coach mit. Und es ist ein Format, wo wir eine unvergleichliche Reise in eines der großen Bucketlist-Destinationen dieser Welt kombinieren mit einer Reise zu dir selbst. Also ganz fantastisches Format und ein paar wenige Plätze sind noch frei.
Wann ist das nochmal?
Ende September.
Ende September, okay.
Ende September und die Info ist alles in den Shownotes, dann gehe ich von aus und auf sonjapiontek.com/Angebote.
Genau, das werden wir dann noch verlinken.
Genau, dann bin ich nach wie vor sehr viel als Motivationsrednerin unterwegs, vor allen Dingen zu Themen wie Potenzialentfaltung, Veränderungsbereitschaft, Veränderungsmanagement. Ich nenne es oft den Phoenix Mindset. Wie schaffst du es eben mit diesem, mit Tools und der richtigen Einstellung wirklich Großartiges zu bewegen, keine Angst vor Veränderung zu haben und dich wirklich zu entfalten? Mhm. Und mein drittes großes Thema ist, ich habe jetzt vor kurzem mein neuestes Buch veröffentlicht, ein Workbook zum Thema Achtsamkeit, wo es darum geht, dich wirklich als Mensch mal richtig kennenzulernen, dir zu überlegen, wo kommst du überhaupt her? Was bist du für ein Mensch? Wo stehst du wirklich ehrlich in deinem Leben? Wo möchtest du hin und wie kommst du dahin? Weil für mich ist Achtsamkeit, an der Achtsamkeit das Wichtigste zu verstehen, ich habe es in der Hand und ich habe die Verantwortung, aus diesem Geschenk, das mir gegeben wurde, mein Leben wirklich das Beste zu machen und ich darf glücklich sein. Aber ich muss dafür halt auch ein bisschen was tun. Und da ist das, also eine 80-Jährige, die Großmutter von einer meiner Testleserinnen, das war so süß, eine Großmutter, nicht Schwiegergroßmutter, saß so mit am Tisch und meinte dann nur, zeig mal das Buch, was machst du denn da? Das war so ein bisschen, ja, okay, aber mal über 80, ja. Gut, das ist ein Workbook, also so ein Arbeitsbuch zum Thema Achtsamkeit. Und die guckte dann und blätterte und war total begeistert. Und irgendwann meinte sie so, jetzt weiß ich, was es ist. Das ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein.
So schön.
Und genau das ist es. Und es ist, es muss auch nicht schwierig sein. Also ich bin so ein ganz großer Fan von, du brauchst keine Riesentheorien. Du brauchst pragmatische, kleine Werkzeuge und Schritte, die dir helfen, dein Leben glücklicher zu gestalten, dein Leben zufriedener zu gestalten, leichter und diesen ganzen riesen Ballast an Sorgen und Schwere ein bisschen zu entschlacken. Mhm. Mhm. Und es geht so einfach. Es geht so einfach.
Und darf ich dich noch eine Abschlussfrage stellen? Das ist eine Frage, sehr gerne, die mir auch sehr auf dem Herzen brennt. Und zwar, mich interessiert immer noch die Zeit, in der du bei BMW warst und einfach, du hast ja die Zeit geschildert, klar, du bist nachher weggegangen, aber du hast die Zeit auch geschildert als unglaublich erfüllend. Du hast so viel lernen können, so viele Möglichkeiten bekommen und das war auch ein Riesenabenteuer eigentlich, so wie das für mich klingt. Jetzt meine Frage ist, kannst du mir die drei wichtigsten Leadership Skills sagen oder schlicht und einfach vielleicht Fähigkeiten, die drei wichtigsten Fähigkeiten, die dir geholfen haben, aus deiner Karriere dieses Abenteuer eben zu machen, diese über lange Jahre wirklich wunderschöne Erfahrung insgesamt?
Mhm. Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, den ich auch sehr häufig jetzt mit Coaching-Klienten immer wieder betone, der auch ganz einen großen Part in dem Achtsamkeitsbuch hat, ist das Thema seine Stärken kennen und wirklich auch ausleben. Jetzt habe ich natürlich in jedem Job Parts dabei, die sind nervig, die sind jetzt nicht unbedingt das, was ich bis zum Lebensende machen möchte. Aber grundsätzlich kann ich einen Job auch so gestalten, dass das, was ich zum größten Teil täglich mache, mir richtig viel Freude bereitet. Mhm. Und damit bin ich natürlich, also ich hatte viele, viele große Perioden in meiner Arbeit auch, wo ich mir immer wieder gedacht habe, dafür werde ich bezahlt. Das macht so viel Freude. Mhm. Und das dürfen wir uns auch gönnen, dass wir Dinge machen, die schön sind. Und ich meine, auch jetzt in meiner Selbstständigkeit, auch mit meiner Firma, da sind Dinge dabei, wenn IT-Probleme kommen, Steuerthemen. Ja, keine Frage, die nerven tierisch. Aber 80-90% sind erfüllend. Und das ist eben was, wirklich die eigenen Stärken kennenlernen und das Leben danach gestalten, auch das Arbeitsleben. Mhm. Das Zweite würde ich sagen, was mir sehr in meiner Karriere geholfen hat, war das Thema, ich war mir immer treu. Ich war mir treu, war authentisch und habe mich aus dieser Politik rausgehalten. Man könnte jetzt sagen, vermutlich hätte ich eine steilere Karriere noch gehabt, wenn ich die Politik gespielt hätte, aber ich hätte mir nicht mehr in den Spiegel schauen können. Und mir war eben ganz wichtig, authentisch zu sein, ganz klar auch Dinge zu sagen, wenn sie mir auffallen und da wirklich einfach mir treu zu sein. Und das Dritte war wirklich, ich habe immer versucht, den Menschen zu sehen. Sei es in meinen Teams, sei es in meinen Kollegen, sei es in Lieferanten. Und das ist was, was mich, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, wo ich extrem viel positives Feedback auch bekommen habe über die Jahre, teilweise auch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte später, die gesagt haben, du hast uns als Mensch gesehen, du hast mich als Mensch gesehen. Wenn du Ja gesagt hast, wusste ich kann mich 100% darauf verlassen. Wenn du Nein gesagt hast, wusste ich, dass es einen Grund hat und dass du mich als Mensch respektierst. Ich glaube, diese Menschlichkeit geht viel zu häufig wirklich verloren. Und auch zum Beispiel meine ersten Kunden dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, das waren Menschen, mit denen war ich zu BMW-Zeiten zusammengetroffen schon. Teilweise viele, viele Jahre zuvor. Und auch teilweise, da war ein großer neuer Kunde dabei, da war ein Projekt, hat nicht stattgefunden. Und er ist dann in meiner Selbstständigkeit auf mich zugekommen und hat gesagt, ich habe selten jemanden erlebt, der so aufrichtig ist, so ehrlich und der mit meiner Zeit so respektvoll umgegangen ist, dass du damals gesagt hast, ich glaube nicht, dass wir dieses Projekt umsetzen können. Und in dem Fall eben mir eine ehrliche Einschätzung gegeben hat. Und manchmal sind es 10 Jahre, 15, 20 Jahre später. Aber den Menschen wirklich als Menschen zu respektieren und entsprechend zu behandeln, das zahlt sich in jedem Fall aus.
Ja, total. Aber was ich sehe, ist, was notwendig ist, damit wir das überhaupt können, ist, dass wir nicht so mit uns selber beschäftigt sind. Sorry, aber das ist das, was wir so oft machen, ist, dass wir uns überlegen, wie komme ich rüber? Oh mein Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich hoffe, die fragen mich nichts Falsches, damit ich nicht blöd dastehe. Das ist nur super egozentriert.
Ja.
Aber das kommt natürlich aus der Unsicherheit raus. Also wenn man das Selbstvertrauen aufbaut, dann kommt auch diese Selbstsicherheit, die dann nimmer uns dazu bringt, dass wir ständig uns selber beobachten und aufpassen, dass wir ja nicht irgendwie einen Blödsinn machen oder gut ankommen bei anderen und so weiter. Und dann wird's richtig spannend, weil dann können wir uns aufs Gegenüber konzentrieren und einlassen. Absolut. Und wirklich eine Connection auch aufbauen.
Ja, und gemeinsam wirklich Magisches kreieren und entwickeln.
Mhm. Ja. Hey, super schönes Interview gewesen. Vielen Dank für deine Inputs, auch für deine Story, für deine Offenheit. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass die Leute, die das hören, wirklich auch inspiriert sind und sich selber einiges draus rausnehmen. Ich würde euch empfehlen, verlinkt euch mit Sonja auf LinkedIn oder auf Instagram oder wo auch immer.
Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich auf die Kontakte.
Ja, sehr gerne. Okay, und dann, hey, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Wir bleiben ohnehin in Kontakt.
Sehr gerne.
Aber ja, ich bin so gespannt, was sich bei dir noch alles tun wird. Und vielleicht, wer weiß, machen wir in ein paar Jahren nochmal ein Interview und dann erzählst du uns das nächste Kapitel in deinem Leben.
Sehr, sehr, sehr gerne, liebe Verena. Sehr gerne.
Bleibt spannend. Danke
dir. Alles Liebe.